Neunte Vorlesung. Der Zustand des Menschen im Himmel. Der Himmel, in welchen alle zu kommen hoffen, ist ein Zustand der Ruhe, des Friedens und vollkommener Glückseligkeit. Aber was ist das Wesen dieser Glückseligkeit? Welche Freuden erwarten mich dort? Was wird dort mein Herz mit unaussprechlichem Frieden und Segen erfüllen, zu groß, als dass Worte sie ausdrücken könnten? Dies sind Fragen, auf welche verschiedene und widersprechende Antworten gegeben werden. Das von Arbeit ermüdete Volk blickt dem Himmel entgegen als einem Zustand ewiger Ruhe. Sie werden keine Pflichten mehr zu erfüllen, keine Lasten mehr zu tragen haben. Die bittere Not wird sie nicht länger mehr zu widerwärtigen Arbeiten zwingen. Sie werden nichts zu tun haben, als unter den untätigen Heiligen zu sitzen und sich im Sonnenschein der göttlichen Gnade zu wärmen. Andere fügen dieser Ruhe einen Grad von geselligem Leben hinzu. Sie werden sich an den Ufern des himmlischen Jordans niederlassen und einander die mannigfachen Begebenheiten ihres vergangenen Lebens erzählen, und sie werden von anderen, von den Lippen Adams und Moses und Davids, den Bericht ihrer persönlichen Lebensgeschichte in dieser Welt hören. Die unter den Christen der Gegenwart vorherrschende Vorstellung ist, dass die himmlische Seligkeit in einem Lobpreisen des Herrn bestehen werde. Die Scharen der Erlösten werden seinen Thron umgeben, vor ihm sich beugen, ihre goldenen Kronen zu seinen Füßen niederlegen und ewig das Lied von der erlösenden Liebe singen und den ganzen Himmel von Hymnen zu seinem Preis und Ruhm erschallen lassen. In allen diesen und vielen anderen Meinungen ist die Grundvorstellung das Aufhören aller nützlichen und tätigen Beschäftigung. Der Himmel soll ein ewiger Feiertag sein, ein Zustand der Sicherheit vor jeder Gefahr und der Ruhe von aller Arbeit. Dies ist, wie man bei ein wenig Überlegung einsehen wird, eine bloß negative Vorstellung davon. Sie zeigt uns nicht, worin der Himmel besteht, sondern nur, worin er nicht besteht. Es soll da keine Arbeit oder Not oder Beängstigung oder Beraubung geben. Es soll da keine Tränen oder Sorgen, es soll da keinen Schmerz mehr geben. Aber dies kann man auch von den Steinen auf der Straße, von den Bäumen im Walde und von dem stofflichen Körper sagen, wenn er zu Staub vermodernd in dem Grabe liegt. Alles dies ist keine Seligkeit. Es mag darin das Entrinnen von der für die Sünde gebührenden Strafe, eine Erlösung von der Furcht, die so viele in dieser Welt peinigt liegen, mit einem Gefühle von Sicherheit für die Zukunft. Aber es enthält nicht ein einziges Element von Glückseligkeit. Und wenn wir alles zusammenfassen, was in dem Volksglauben Positives ist, so werden wir auch da nur einige wenige einfache Elemente der Glückseligkeit finden, welche ein intelligentes Wesen nicht lange befriedigen könnten, wenn sich nicht dessen Natur von dem, was sie in diesem Leben war, sehr verändert hätte und vieler ihrer edelsten Eigenschaften entkleidet worden wäre. Jener arme Mönch sprach die Wahrheit, wenn er sagte, wer eingeht ohne sein Herz zum Himmelsglück, der wahrlich lässt sein besser Teil zurück. Da sitzen in weiße Gewänder gekleidet und goldene Kronen tragen in Ewigkeit, würde eine sehr armselige und ermüdende Glückseligkeit sein, selbst wenn die Ruhe mit Unterhaltung und Gesang abwechselte. Nein, wenn der gewöhnliche Glaube wahr wäre, dann wäre der Himmel nicht einmal so vollkommen als dieses Leben. Anstatt sich der Vollkommenheit des göttlichen Charakters zu nähern, senke der Mensch, wenn er in die geistige Welt eintritt, zum Zustande des Tieres hinab. Die Befähigung des Menschen für Glückseligkeit wäre nicht so groß wie in dieser Welt, noch wären die Hilfsmittel dazu so mannigfach, so völlig, so überreich. Seine edelsten Gaben, Vernunft und Liebe, müssten ihre Kraft, ihre Natur selbst verlieren, ehe er die Erstarrung ewiger Ruhe ertragen könnte. Der gewöhnliche Glaube zerstört in uns die Vorstellung, dass der Mensch ein wirkliches, substanzielles Wesen und die geistige Welt etwas mehr als ein bloßer Name sei und lässt diesem Instrument nur eine Saite übrig, auf der er in stumpfer Eintönigkeit die Ewigkeit hindurchklimpert. Die Unterhaltung solcher Wesen müsste mit der Zeit so abgedroschen wie ein Ammenmärchen werden. Sie würden sich sehnen, nach der Erde zurückzukehren, sich deren Beschwerden zu unterwerfen und deren Schmerzen zu erdulden. In der Bibel wird über die besonderen Mittel zu unserer Glückseligkeit im Himmel nur wenig ausdrücklich gesagt. Aber jede Seite im Worte verkündigt das Wesen eines himmlischen Lebens. Es ist dort so deutlich geschrieben und in so vielen Formen verkündigt, dass es für jeden, der es zu wissen wünscht, unmöglich scheinen sollte, zu einer anderen als der einen Folgerung zu kommen, nämlich zu dieser, dass der Himmel in einem Leben tätiger Nutzleistungen bestehen muss. Wenn wir unsere Natur mit einiger Sorgfalt und Weisheit prüfen, so können wir nicht verfehlen zu sehen, dass all unsere Seligkeit aus der normalen und gesunden Betätigung unserer Fähigkeiten fließt und fließen muss und dass je voller, mannigfacher und harmonischer diese Tätigkeit ist, desto größer auch unsere Seligkeit sein wird. Vernunft und Erfahrung lehren uns dies. Rast und Ausruhen sind angenehm, aber es ist die Tätigkeit, die sie dazu macht. Schlaf ist süß und erfrischend, aber es ist Wachen und Arbeit, die ihn dazu macht. Ewiger Schlaf ist wie ewiger Tod. Es ist entzückend, alle Lasten der Arbeit abzuwerfen, das Joch der Pflicht vom Nacken zu nehmen und das Gemüt, frei von aller Sorge, dem Genuss und dem Spiel hinzugeben. Aber wenn es kein Gefühl der Verantwortlichkeit und keine besondere Arbeit zu verrichten gäbe, dann würden unsere Vergnügungen keinen Genuss, unsere Befreiung von der Pflicht keine Erholung bedeuten. Der Herr hat uns keine nutzlosen Fähigkeiten des Kopfes und des Herzens verliehen. Er bestimmte sie alle für den Nutzen. Er bildete sie alle nur, damit sie uns als Mittel dazu dienen, Freuden zu bereiten. Und diese Freuden können nur durch den Gebrauch derselben erlangt werden. Wie die Flöte und die Saite nur, wenn sie vibrieren, Musik machen, so gewähren dem Menschen seine Fähigkeiten von der höchsten zur niedrigsten nur Genuss, wenn sie geübt werden. Der weise Gebrauch derselben gewährt das größte Maß von Glück, und dieser Gebrauch ist die einzige Vorbedingung des Glücks auf Erden wie im Himmel. Die Bibel schafft überall dieses Leben tätiger Nutzwirkung ein. Es wird uns geboten, einander zu lieben, Gutes zu tun, unser Licht leuchten zu lassen, mit den Pfunden zu wuchern, die uns der Herr verliehen hat, in seinem Weinberg zu arbeiten. Und überall verspricht er, uns nach unseren Taten zu belohnen. Viele nehmen an, dass wir in diesem Leben unsere Arbeit zu verrichten und unseren Lohn in der anderen Welt zu empfangen haben. Dies ist in einem Sinne wahr, Aber der Lohn wird nicht für die Arbeit gegeben, wie Menschen Arbeitslohn bezahlen, sondern in der Arbeit selbst. Im Halten der Gebote liegt großer Lohn. Der einzige Weg, auf dem wir in der geistigen Welt für das in dieser Getane werden belohnt werden, liegt in der Kraft und Bildung, die wir dadurch erlangen, und in dem darauf folgenden Wachstum der Fähigkeit zum Tun und zum Empfangen. Bei dem Versuche, das Wesen der himmlischen Glückseligkeit festzustellen, lasst uns dieses ewige Gesetz der göttlichen Ordnung und der geistigen Natur des Menschen als unseren Leitstern und unsere Vernunftrichtschnur allezeit vor Augen behalten. Der Himmel ist ein Zustand größerer Glückseligkeit als diese Welt, weil wir dort reichlichere, mannigfachere und vollkommenere Mittel für das Ausleben jeder Fähigkeit des Willens und des Verstandes finden werden. Alle Glückseligkeit fließt aus der Liebe. Von diesem Gesetze gibt es keine Ausnahme. Die Bösen finden ihren Genuss in der Befriedigung ihrer bösen Gelüste. Diese Befriedigung der Neigungen, ob sie gut oder böse seien, macht den Genuss aus. Aber die aus dem Bösen fließenden Genüsse verkehren sich bald in Schmerz, weil sie der göttlichen Ordnung zuwiderlaufen, während die, welche der Betätigung guter Neigungen entspringen, unsere Fähigkeiten für Glückseligkeit vergrößern. Die Selbst- und Weltliebe empfängt ihren ärmlichen und augenblicklichen Lohn, aber sie zieht das Herz zusammen und verschließt es gegen das Einfließen der Liebe des Herrn, und die, welche sie üben, nehmen eine feindliche Stellung gegen ihn und gegen jedes menschliche Wesen ein, während die Liebe zum Herrn und zum Nächsten das Herz für göttliche Einflüsse öffnet und den Menschen mit dem Menschen, mit den Engeln und dem Herrn verbindet. Die Glückseligkeit des Himmels besteht vorwiegend in der Tatsache, dass alle reinen und edlen Neigungen dort den weitesten Spielraum und die reichsten Mittel zu ihrer Entwicklung haben werden. Und ich kenne keine bessere Beschreibung dieser Glückseligkeit als die Aufgabe der Fähigkeiten, die uns dort zur Betätigung unserer Neigungen zu Gebot stehen werden, und einige der allgemeinsten Formen, welche sie annehmen werden. Im Himmel werden wir uns in vollständiger Freiheit befinden. Alle Freiheit entspringt der Liebe. Wir fühlen uns frei, wenn wir die Ziele des Lebens verwirklichen oder das, was uns gefällt, tun können. In dieser Welt sind wir durch die Natur des Stoffes, durch unsere Bedürfnisse, durch den Widerstand von anderen und unzählige andere Dinge in der vollständigen Verwirklichung unserer Neigungen beschränkt. Aber im Himmel werden alle diese Hindernisse beseitigt sein. Kein Raum wird uns von denen, die wir lieben, trennen. Sie werden alle bei uns sein. Keine Not wird uns zwingen, einem Genuss zu entsagen. Wir werden überreichliche Mittel zur Befriedigung jedes Geschmackes, jedes Wunsches besitzen. Wir werden keinem Widerstande von anderen begegnen. Im Gegenteil, jeder wird alles in seiner Macht Stehende tun, uns bei der Erreichung unserer Ziele beizustehen. Wir werden überall helfende Hände und ermutigende Herzen finden. Wir werden solche finden, welche imstande sind, uns alles zu sagen, was wir zu wissen wünschen, und uns in allem beizustehen, was wir tun wollen. Denken Sie einen Augenblick über diesen einen Bestandteil himmlischer Seligkeit nach. Sie können dessen Wert nach Ihrer Erfahrung in diesem Leben ermessen. Nehmen Sie an, Sie hätten ein heißes Verlangen, irgendein großes Unternehmen zu Ihrem oder der Menschheit Nutzen auszuführen. Im Augenblicke, wo Sie dies vorschlagen, finden Sie bei jedem den Wunsch, Ihnen zu helfen. Sie finden Teilnahme, Ermutigung und helfende Hände bei jedem Schritte und sie werden von der Flut guten Willens gehoben und bis zur vollen Erreichung ihres Zieles getragen. Welches Bewusstsein von Macht, welche Gewissheit des Erfolges, welche Sicherheit und Befriedigung, welchen Frieden wird ihnen dies geben? Diese Seligkeit werden sie im Himmel bis zur Vollendung antreffen. Jedes wird ihnen mit Kopf und Herz an die Hand gehen. Ja, und noch unendlich mehr als dies, alle göttlichen Kräfte, die Allmacht selbst wird ihnen zur Seite stehen. Zweitens. Zwischen den verschiedenen Fähigkeiten und Graden ihres eigenen Gemütes wird kein Widerstreit sein. Jedes Wesen wird in allen seinen Stufen und Graden einheitlich sein. Sie werden keine Selbstverleugnung zu üben haben. Sie werden nicht ihr rechtes Auge ausreißen, nicht eine Hand oder einen Fuß, die sie ärgern, abzuhauen, nicht ihr Leben dahin zu geben brauchen. Sie werden den Herrn und ihren Nächsten über alles lieben, und sie kommen deshalb nicht in Versuchung, deren Wohl ihren persönlichen Zwecken hintanzusetzen. Es ist keine Ursache zur Selbstverleugnung vorhanden, denn ihr Selbst besteht in der Liebe zu anderen, und Selbstverleugnung könnten sie nur dadurch üben, dass sie darauf verzichten, für das Glück anderer alles in ihrer Macht Stehende zu tun, dass sie ihr Leben zu einem müßigen und nutzlosen machen. Dieser Einklang der Natur wird vorzüglich in der vollkommenen Einheit des Willens und Verstandes offenbar werden. In diesem Leben sind die beiden geschieden. Wir lieben und ersehnen auf das, was wir nicht zu erreichen wissen, und wir erkennen Wahrheiten, welchen wir nicht gehorchen und nachleben wollen. Daher kommt ein fortwährender Widerstreit zwischen dem Willen und dem Verstande und ein Gefühl der Unvollständigkeit und ein Mangel an Befriedigung bei allem, was wir tun. Aber im Himmel wird es nicht so sein. Dort werden wir alles tun, was wir gerne tun, und werden alles gerne tun, was wir tun können. Dort wird es keinen Überschuss des Wissens oder des Willens geben. Und so wird jedes Tun vollständig sein. Es wird für uns die vollständigste Erfüllung und Verkörperung unserer Neigungen und unseres Denkens sein und uns folglich vollständig befriedigen. Welche Tiefe Genugtuung muss darin liegen? Welche Fülle und Vollständigkeit muss dies der Tätigkeit jedes Tages verleihen? Unsere Arbeit wird uns zufriedenstellen. Unsere Neigung ist volle Genüge geschehen. Wir sehen nicht, wie es hätte besser getan werden können. Da fehlt nichts und ist nichts zu viel. Drittens. Aber unser Tun wird nicht bloß uns selbst befriedigen, sondern auch andere. Es wird weder Neid noch Eifersucht geben. Ein jeder wird zu den anderen in derselben Gesellschaft, in denselben Beziehungen stehen, welche die verschiedenen Organe des Geistes und des Körpers zueinander haben. Ein jeder wird seine besondere Verrichtung haben, eine Nutzwirkung, die er besser verrichten kann als irgendein anderer. Wie die Hand einiges besser tun kann als das Auge und das Auge einiges besser als das Ohr und so fort mit jedem Organ des Körpers, so kann ein jedes Mitglied einer Gesellschaft seine eigene Nutzaufgabe besser als irgendein anderes im ganzen Himmel lösen. Das wird es selbst nicht nur mit Freuden tun, sondern alle anderen werden ebenso mit Freuden seinen besonderen Nutzen anerkennen. Welchen Einklang Welche liebevolle Rücksicht muss dies in der Gesellschaft und in dem ganzen Himmel hervorbringen? Stellen Sie sich eine solche Gesellschaft in dieser Welt vor. Jedes Mitglied ist an seinem Platze und freut sich, daran zu sein. Jedes kann etwas tun, was für die ganze Gesellschaft von Nutzen ist, und zwar besser als irgendein anderes, und tut es auch wirklich, und alle erkennen seinen Nutzen mit Freuden an. Welche Einheit und Macht würde eine solche Gesellschaft oder Regierung besitzen, und welches Glück würden alle darin finden, zusammen für ein gemeinschaftliches Ziel zu arbeiten? So wird die Glückseligkeit jeder Gesellschaft im Himmel sein. Ein jeder wird mit seinem Amte zufrieden sein, weil er alle anderen zufriedenstellen wird. Und alle anderen werden damit zufrieden sein, weil der es verwaltet, von seinem Gutes tun beseligt wird und weil kein anderer es so gut verrichten könnte. Während so ein jeder an sich ein ständiges menschliches Wesen ist, ist er zugleich eine Ergänzung für jedes andere Mitglied einer himmlischen Gesellschaft und alle zusammen vereinen sich zu einem ebenmäßigen und vollkommenen Ganzen. Ein jeder dient dem Ganzen und alle dienen jedem Einzelnen. Können Sie, soweit es Sie selbst persönlich betrifft, sich einen anderen Zustand vorstellen, welcher mehr zu vollkommenerem Frieden und Glückseligkeit führen könnte als dieser? In ihrer ganzen Natur ist kein Missklang. In und außer ihnen gibt es keine widerstreitenden Elemente. Alle Fähigkeiten des Willens, des Verstandes, der Vernunft und selbst der Sinne befinden sich in vollkommenem Einklang miteinander. Kein Zaudern kann es geben beim Sprechen oder Handeln, keinen Zweifel darüber, wie wir handeln oder was wir sprechen sollen. Unsere Äußerungen werden an keiner Unvollkommenheit leiden. Wir werden die zarteste Schattierung unserer Meinung vollständig auszudrücken vermögen und werden nicht Gefahr laufen, missverstanden zu werden. Hand und Fuß und der ganze geistige Leib werden dem Willen vollständig entsprechen. Jede Fähigkeit, jedes Organ wird sich als eines bewegen und den gewünschten Zweck erreichen. Das wäre eine Ruhe, die diesen Namen verdiente. Nicht die Ruhe der Untätigkeit und des Todes, sondern die Ruhe vor jedem Anstoß, jedem Missklang, jedem Zwang. Eine Ruhe vollkommener Freiheit, harmonischer Tätigkeiten, welche stärkt, anstatt zu erschlaffen. Dies wäre der Friede des Herzens und des Geistes, der Vernunft und des Handelns, die alle ineinander greifen und freudig im Einklang mit allen anderen inneren und äußeren Bewegungen wirken. Viertens. Aber nicht nur werden alle Elemente unseres eigenen Wesens in vollkommenem Einklang miteinander und mit allen Bewohnern des Himmels und mit dem Herrn stehen, sondern es wird sich auch jeder Gegenstand außerhalb und um uns in vollkommener Harmonie mit uns befinden. Es ist uns unmöglich zu begreifen, wie sehr dieser Zustand der Außenwelt unsere Glückseligkeit fördern wird. Aber diese muss weit größer sein, als Worte ausdrücken oder unsere Einbildungskraft es sich vorstellen kann. Um uns und über uns, soweit unser Gesichtskreis reicht, nichts, das uns verletzen, nichts, das uns das Gefühl oder den Gedanken anregen könnte, dass irgendetwas zur Vollendung der Umgebung fehlte. Nicht nur überall Schönheit, daheim und in der Umgebung, sondern gerade die Art von Schönheit, welche für uns am entzückendsten ist, worauf nur immer unsere Augen ruhen mögen, sagen zu können, das passt mir, das kommt meinem Ideal gleich, und noch weit mehr als dies, nicht nur zufrieden damit zu sein, sondern auch die Bedeutung jedes Dinges zu sehen. Wie wenig wissen wir von dem, was die Außenwelt bedeutet. Die Blume ist lieblich, die Landschaft schön, der Berg erhaben, aber es sind nur unbestimmte und unvollkommene Begriffe, die wir durch sie erhalten. Sie sagen uns nur wenig. Aber im Himmel ist es nicht so. Dort wird alles im Besonderen wie im Allgemeinen unseren Neigungen und Gedanken entsprechen, ja unser Gedanke sein, und wir werden persönliches Interesse daran empfinden. Dort wird dieselbe Harmonie und Einheit der ganzen Außenwelt mit der ganzen Welt des Innern bestehen, wie zwischen den verschiedenen Fähigkeiten unseres Wesens. Stellen Sie sich vor, in einer solchen Welt, in einem solchen Zustand zu leben, wo vollständige Harmonie herrscht, selbst mit Ihrer jetzigen Befähigung für Glückseligkeit, Ihren vom Erdenschleier gedämpften und verdunkelten Sinnen. Könnten Sie mehr verlangen? Und was könnten Sie mehr verlangen? Es kommt Ihren höchsten Begriffen gleich, und Sie können nichts verlangen, was Sie nicht begriffen. Da würde es keinen Mangel an Befriedigung geben, kein vages Sehnen nach einem unerreichten und unerreichbaren Gut. Ihre Neigungen und Gedanken würden in Frieden und vollständigem Grünen ruhen. Fünftens. Aber wenn wir hier stehen bleiben wollen, würden wir eine sehr armselige und unvollkommene Vorstellung von der himmlischen Glückseligkeit haben. Ich habe bisher noch wenig mehr als die Mittel zur Erreichung der Glückseligkeit angegeben. Wir werden uns nicht nur in Betreff der wesentlichen Vorbedingungen der Glückseligkeit in diesem harmonischen und vollkommenen Zustande befinden, sondern es werden auch alle unsere Fähigkeiten eine große und mannigfaltige Vermehrung ihrer Kraft erfahren. Die Sinne werden unbeschreiblich verfeinert, das Gesicht erstaunlich geschärft werden. Zwei Ursachen werden den Glanz aller Farben und die Klarheit, in welcher alle Gegenstände gesehen werden, erhöhen: die ungemein vermehrte Reinheit und Kraft des geistigen Lichtes und eine entsprechende Erhöhung der Empfindung und Fassungskraft des Auges. Das Licht ist so stark, dass unser Sonnenlicht im Vergleiche damit Finsternis ist. Die Atmosphären glühen und funkeln, als ob sie aus Regenbogen und Diamantenstaub zusammengesetzt wären. Es gibt Farben, welche nicht durch das stoffliche Licht gebildet werden können, und jede Farbe ist weit heller, deutlicher, glänzender als die leuchtendste auf Erden. Der Tastsinn des geistigen Körpers ist so fein und scharf und allen Außendingen so vollständig angepasst, dass jede Berührung ausgesuchte Wonne bereitet. Wir werden durch und durch lebendige Empfindung sein. Die nämliche Vollkommenheit wird dem Gehörsinn innewohnen. Dieser Sinn steht zu den Neigungen in näherer Verwandtschaft als irgendein anderer. Es ist dies die Tatsache, welche der Musik ihre Macht verleiht. Wir wissen, dass jede Empfindung sich durch einen besonderen Ton der Stimme ausdrückt. Schmerz stöhnt und wehklagt, ruhige und zarte Gefühle fließen in weichen und einnehmenden Harmonien hervor. Freude ist laut und jubelnd. Manche Töne sind so klagevoll, dass sie uns schneller als irgendwelche Worte zu Tränen rühren. Manche Zustände des Gefühles können in der Tat voller und deutlicher durch Musik als durch Worte ausgedrückt werden. Wenn dies schon hier so ist, wie muss es im Himmel sein, wo die Sinne weit schärfer sind und die ganze Natur zu schönen Harmonien gestimmt ist, dort gibt es keine Missklänge, noch lernen die Bewohner des Himmels die Musik, wie wir es tun. Sie kommt von selbst. Zu gewissen Zeiten strömen die Empfindungen der Engel in Gesang aus, und dann wird der Gesang zur vollkommenen Verkörperung des Gefühles, und die Ähnlichkeit des Zustandes ist so groß, dass Tausende und Zehntausende in vollständigem Einklang einstimmen. Die verschiedenen Zustände, welche ihn hervorriefen, finden in den verschiedenen Teilen und Bewegungen des Gesanges völligen Ausdruck, und alle vereinigen sich gleich den verschiedenen Saiten zu einer großartigen Harmonie. Alle, die sie hören, verstehen sie und werden von ihr ergriffen. So schwingt jedes Herz in der ganzen Gesellschaft im Einklange, wird entzückt, erhoben und von ihm durchdrungen. Welche Stimmen die Engel haben müssen! Wir haben manche in dieser Welt, die uns mit Entzücken durchschauern. Was müssen solche erst im Himmel sein? Jeder Ton ist klar abgerundet und lieblich, jede Note ist vollkommen, jede hat ihre Bedeutung, eine Bedeutung, die vollständig verstanden wird. Alle Stimmen verschmelzen in vollkommener Harmonie und geben jeder Einzelheit in dem gesungenen Gefühle vollen und wechselnden Ausdruck. Und dann, mit welch feinem Wahrnehmungsvermögen sie diese musikalischen Ausdrücke reiner, unschuldiger und hoher Empfindungen lauschen. Solche Wonnen werden einen Bestandteil der himmlischen Seligkeit bilden. So könnten wir den verschiedenen Genüssen jedes Sinnes eine ganze Abhandlung widmen, wenn wir einfach den allgemeinen Grundsatz in seinen logischen Folgerungen in einigen Einzelheiten verfolgen. Die Ewigkeit wird die Mannigfaltigkeit und Vollkommenheit nicht erschöpfen, sondern vermehren, aber es genügt für unseren gegenwärtigen Zweck zu wissen, dass die Sinne weit schärfer sind, mit weit größerer Genauigkeit arbeiten und allen äußeren Formen in ausgesuchtester Weise angepasst sind. Und alle Formen, Farben, Töne und Eigenschaften der äußeren Gegenstände sind entsprechend vollkommen und deutlich bestimmt. 9. Vorlesung. Der Zustand des Menschen im Himmel. Der Himmel, in welchen alle zu kommen hoffen, ist ein Zustand der Ruhe, des Friedens und vollkommener Glückseligkeit. Aber was ist das Wesen dieser Glückseligkeit? Welche Freuden erwarten mich dort? Was wird dort mein Herz mit unaussprechlichem Frieden und Segen erfüllen, zu groß, als dass Worte sie ausdrücken könnten? Dies sind Fragen, auf welche verschiedene und widersprechende Antworten gegeben werden. Das von Arbeit ermüdete Volk blickt dem Himmel entgegen als einem Zustand ewiger Ruhe. Sie werden keine Pflichten mehr zu erfüllen, keine Lasten mehr zu tragen haben. Die bittere Not wird sie nicht länger mehr zu widerwärtigen Arbeiten zwingen. Sie werden nichts zu tun haben, als unter den untätigen Heiligen zu sitzen und sich im Sonnenschein der göttlichen Gnade zu wärmen. Andere fügen dieser Ruhe einen Grad von geselligem Leben hinzu. Sie werden sich an den Ufern des himmlischen Jordans niederlassen und einander die mannigfachen Begebenheiten ihres vergangenen Lebens erzählen, und sie werden von anderen, von den Lippen Adams und Moses und Davids, den Bericht ihrer persönlichen Lebensgeschichte in dieser Welt hören. Die unter den Christen der Gegenwart vorherrschende Vorstellung ist, dass die himmlische Seligkeit in einem Lobpreisen des Herrn bestehen werde. Die Scharen der Erlösten werden seinen Thron umgeben vor ihm sich beugen, ihre goldenen Kronen zu seinen Füßen niederlegen und ewig das Lied von der erlösenden Liebe singen und den ganzen Himmel von Hymnen zu seinem Preis und Ruhm erschallen lassen. In allen diesen und vielen anderen Meinungen ist die Grundvorstellung das Aufhören aller nützlichen und tätigen Beschäftigung. Der Himmel soll ein ewiger Feiertag sein, ein Zustand der Sicherheit vor jeder Gefahr und der Ruhe von aller Arbeit. Dies ist, wie man bei ein wenig Überlegung einsehen wird, eine bloß negative Vorstellung davon. Sie zeigt uns nicht, worin der Himmel besteht, sondern nur, worin er nicht besteht. Es soll da keine Arbeit oder Not oder Beängstigung oder Beraubung geben. Es soll da keine Tränen oder Sorgen, es soll da keinen Schmerz mehr geben. Aber dies kann man auch von den Steinen auf der Straße, von den Bäumen im Walde und von dem stofflichen Körper sagen, wenn er zu Staub vermodernd in dem Grabe liegt. Alles dies ist keine Seligkeit. Es mag darin das Entrinnen von der für die Sünde gebührenden Strafe, eine Erlösung von der Furcht, die so viele in dieser Welt peinig liegen, mit einem Gefühle von Sicherheit für die Zukunft. Aber es enthält nicht ein einziges Element von Glückseligkeit. Und wenn wir alles zusammenfassen, was in dem Volksglauben Positives ist, so werden wir auch da nur einige wenige einfache Elemente der Glückseligkeit finden, welche ein intelligentes Wesen nicht lange befriedigen könnten, wenn sich nicht dessen Natur von dem, was sie in diesem Leben war, sehr verändert hätte und vieler ihrer edelsten Eigenschaften entkleidet worden wäre. Jener arme Mönch sprach die Wahrheit, wenn er sagte, wer eingeht ohne sein Herz zum Himmelsglück, der wahrlich lässt sein besser Teil zurück. Da sitzen in weiße Gewänder gekleidet und goldene Kronen tragen in Ewigkeit, würde eine sehr armselige und ermüdende Glückseligkeit sein, selbst wenn die Ruhe mit Unterhaltung und Gesang abwechselte. Nein, wenn der gewöhnliche Glaube wahr wäre, dann wäre der Himmel nicht einmal so vollkommen als dieses Leben. Anstatt sich der Vollkommenheit des göttlichen Charakters zu nähern, senke der Mensch, wenn er in die geistige Welt eintritt, zum Zustande des Tieres hinab. Die Befähigung des Menschen für Glückseligkeit wäre nicht so groß wie in dieser Welt, noch wären die Hilfsmittel dazu so mannigfach, so völlig, so überreich. Seine edelsten Gaben, Vernunft und Liebe, müssten ihre Kraft, ihre Natur selbst verlieren, ehe er die Erstarrung ewiger Ruhe ertragen könnte. Der gewöhnliche Glaube zerstört in uns die Vorstellung, dass der Mensch ein wirkliches, substanzielles Wesen und die geistige Welt etwas mehr als ein bloßer Name sei und lässt diesem Instrument nur eine Seite übrig, auf der er in stumpfer Eintönigkeit die Ewigkeit hindurchklimpert. Die Unterhaltung solcher Wesen müsste mit der Zeit so abgedroschen wie ein Ammenmärchen werden. Sie würden sich sehnen, nach der Erde zurückzukehren, sich deren Beschwerden zu unterwerfen und deren Schmerzen zu erdulden. In der Bibel wird über die besonderen Mittel zu unserer Glückseligkeit im Himmel nur wenig ausdrücklich gesagt. Aber jede Seite im Worte verkündigt das Wesen eines himmlischen Lebens. Es ist dort so deutlich geschrieben und in so vielen Formen verkündigt, dass es für jeden, der es zu wissen wünscht, unmöglich scheinen sollte, zu einer anderen als der einen Folgerung zu kommen, nämlich zu dieser, dass der Himmel in einem Leben tätiger Nutzleistungen bestehen muss. Wenn wir unsere Natur mit einiger Sorgfalt und Weisheit prüfen, so können wir nicht verfehlen zu sehen, dass all unsere Seligkeit aus der normalen und gesunden Betätigung unserer Fähigkeiten fließt und fließen muss, und dass je voller, mannigfacher und harmonischer diese Tätigkeit ist, desto größer auch unsere Seligkeit sein wird. Vernunft und Erfahrung lehren uns dies. Rast und Ausruhen sind angenehm, aber es ist die Tätigkeit, die sie dazu macht. Schlaf ist süß und erfrischend, aber es ist Wachen und Arbeit, die ihn dazu macht. Ewiger Schlaf ist wie ewiger Tod. Es ist entzückend, alle Lasten der Arbeit abzuwerfen, das Joch der Pflicht vom Nacken zu nehmen und das Gemüt frei von aller Sorge dem Genuss und dem Spiel hinzugeben. Aber wenn es kein Gefühl der Verantwortlichkeit und keine besondere Arbeit zu verrichten gäbe, dann würden unsere Vergnügungen keinen Genuss, unsere Befreiung von der Pflicht keine Erholung bedeuten. Der Herr hat uns keine nutzlosen Fähigkeiten des Kopfes und des Herzens verliehen. Er bestimmte sie alle für den Nutzen. Er bildete sie alle nur, damit sie uns als Mittel dazu dienen, Freuden zu bereiten. Und diese Freuden können nur durch den Gebrauch derselben erlangt werden. Wie die Flöte und die Saite nur, wenn sie vibrieren, Musik machen, so gewähren dem Menschen seine Fähigkeiten von der höchsten zur niedrigsten nur Genuss, wenn sie geübt werden. Der weise Gebrauch derselben gewährt das größte Maß von Glück, und dieser Gebrauch ist die einzige Vorbedingung des Glücks auf Erden wie im Himmel. Die Bibel schafft überall dieses Leben tätiger Nutzwirkung ein. Es wird uns geboten, einander zu lieben, Gutes zu tun, unser Licht leuchten zu lassen, mit den Pfunden zu wuchern, die uns der Herr verliehen hat, in seinem Weinberg zu arbeiten. Und überall verspricht er, uns nach unseren Taten zu belohnen. Viele nehmen an, dass wir in diesem Leben unsere Arbeit zu verrichten und unseren Lohn in der anderen Welt zu empfangen haben. Dies ist in einem Sinne wahr, aber der Lohn wird nicht für die Arbeit gegeben, wie Menschen Arbeitslohn bezahlen, sondern in der Arbeit selbst. Im Halten der Gebote liegt großer Lohn. Der einzige Weg, auf dem wir in der geistigen Welt für das in dieser Getane werden belohnt werden, liegt in der Kraft und Bildung, die wir dadurch erlangen, und in dem darauf folgenden Wachstum der Fähigkeit zum Tun und zum Empfangen. Bei dem Versuche, das Wesen der himmlischen Glückseligkeit festzustellen, lasst uns dieses ewige Gesetz der göttlichen Ordnung und der geistigen Natur des Menschen als unseren Leitstern und unsere Vernunftrichtschnur allezeit vor Augen behalten. Der Himmel ist ein Zustand größerer Glückseligkeit als diese Welt, weil wir dort reichlichere, mannigfachere und vollkommenere Mittel für das Ausleben jeder Fähigkeit des Willens und des Verstandes finden werden. Alle Glückseligkeit fließt aus der Liebe. Von diesem Gesetze gibt es keine Ausnahmen. Die Bösen finden ihren Genuss in der Befriedigung ihrer bösen Gelüste. Diese Befriedigung der Neigungen, ob sie gut oder böse seien, macht den Genuss aus. Aber die aus dem Bösen fließenden Genüsse verkehren sich bald in Schmerz, weil sie der göttlichen Ordnung zuwiderlaufen, während die, welche der Betätigung guter Neigungen entspringen, unsere Fähigkeiten für Glückseligkeit vergrößern. Die Selbst- und Weltliebe empfängt ihren ärmlichen und augenblicklichen Lohn, aber sie zieht das Herz zusammen und verschließt es gegen das Einfließen der Liebe des Herrn, und die, welche sie üben, nehmen eine feindliche Stellung gegen ihn und gegen jedes menschliche Wesen ein, während die Liebe zum Herrn und zum Nächsten das Herz für göttliche Einflüsse öffnet und den Menschen mit dem Menschen, mit den Engeln und dem Herrn verbindet. Die Glückseligkeit des Himmels besteht vorwiegend in der Tatsache, dass alle reinen und edlen Neigungen dort den weitesten Spielraum und die reichsten Mittel zu ihrer Entwicklung haben werden. Und ich kenne keine bessere Beschreibung dieser Glückseligkeit als die Aufgabe der Fähigkeiten, die uns dort zur Betätigung unserer Neigungen zu Gebot stehen werden, und einige der allgemeinsten Formen, welche sie annehmen werden. Im Himmel werden wir uns in vollständiger Freiheit befinden. Alle Freiheit entspringt der Liebe. Wir fühlen uns frei, wenn wir die Ziele des Lebens verwirklichen oder das, was uns gefällt, tun können. In dieser Welt sind wir durch die Natur des Stoffes, durch unsere Bedürfnisse, durch den Widerstand von anderen und unzählige andere Dinge in der vollständigen Verwirklichung unserer Neigungen beschränkt. Aber im Himmel werden alle diese Hindernisse beseitigt sein. Kein Raum wird uns von denen, die wir lieben, trennen. Sie werden alle bei uns sein. Keine Not wird uns zwingen, einem Genuss zu entsagen. Wir werden überreichliche Mittel zur Befriedigung jedes Geschmackes, jedes Wunsches besitzen. Wir werden keinem Widerstande von anderen begegnen. Im Gegenteil, jeder wird alles in seiner Macht Stehende tun, uns bei der Erreichung unserer Ziele beizustehen. Wir werden überall helfende Hände und ermutigende Herzen finden. Wir werden solche finden, welche imstande sind, uns alles zu sagen, was wir zu wissen wünschen, und uns in allem beizustehen, was wir tun wollen. Denken Sie einen Augenblick über diesen einen Bestandteil himmlischer Seligkeit nach. Sie können dessen Wert nach Ihrer Erfahrung in diesem Leben ermessen. Nehmen Sie an, Sie hätten ein heißes Verlangen, irgendein großes Unternehmen zu Ihrem oder der Menschheit Nutzen auszuführen. Im Augenblicke, wo Sie dies vorschlagen, finden Sie bei jedem den Wunsch, Ihnen zu helfen. Sie finden Teilnahme, Ermutigung und helfende Hände bei jedem Schritte, und Sie werden von der Flut guten Willens gehoben und bis zur vollen Erreichung Ihres Zieles getragen. Welches Bewusstsein von Macht, welche Gewissheit des Erfolges, welche Sicherheit und Befriedigung, welchen Frieden wird Ihnen dies geben? Diese Seligkeit werden Sie im Himmel bis zur Vollendung antreffen. Jedes wird Ihnen mit Kopf und Herz an die Hand gehen. Ja, und noch unendlich mehr als dies, alle göttlichen Kräfte, die Allmacht selbst wird Ihnen zur Seite stehen. Zweitens. Zwischen den verschiedenen Fähigkeiten und Graden Ihres eigenen Gemütes wird kein Widerstreit sein. Jedes Wesen wird in allen seinen Stufen und Graden einheitlich sein. Sie werden keine Selbstverleugnung zu üben haben. Sie werden nicht Ihr rechtes Auge ausreißen, nicht eine Hand oder einen Fuß, die sie ärgern, abzuhauen, nicht ihr Leben dahin zu geben brauchen. Sie werden den Herrn und ihren Nächsten über alles lieben, und sie kommen deshalb nicht in Versuchung, deren Wohl ihren persönlichen Zwecken hintanzusetzen. Es ist keine Ursache zur Selbstverleugnung vorhanden, denn ihr Selbst besteht in der Liebe zu anderen, und Selbstverleugnung könnten sie nur dadurch üben, dass sie darauf verzichten, für das Glück anderer alles in ihrer Macht Stehende zu tun, dass sie ihr Leben zu einem müßigen und nutzlosen machen. Dieser Einklang der Natur wird vorzüglich in der vollkommenen Einheit des Willens und Verstandes offenbar werden. In diesem Leben sind die beiden geschieden. Wir lieben und ersehnen auf das, was wir nicht zu erreichen wissen, und wir erkennen Wahrheiten, welchen wir nicht gehorchen und nachleben wollen. Daher kommt ein fortwährender Widerstreit zwischen dem Willen und dem Verstande und ein Gefühl der Unvollständigkeit und ein Mangel an Befriedigung bei allem, was wir tun. Aber im Himmel wird es nicht so sein. Dort werden wir alles tun, was wir gerne tun, und werden alles gerne tun, was wir tun können. Dort wird es keinen Überschuss des Wissens oder des Willens geben. Und so wird jedes Tun vollständig sein. Es wird für uns die vollständigste Erfüllung und Verkörperung unserer Neigungen und unseres Denkens sein und uns folglich vollständig befriedigen. Welche tiefe Genugtuung muss darin liegen? Welche Fülle und Vollständigkeit muss dies der Tätigkeit jedes Tages verleihen? Unsere Arbeit wird uns zufriedenstellen. Unsere Neigung ist volle Genüge geschehen. Wir sehen nicht, wie es hätte besser getan werden können. Da fehlt nichts und ist nichts zu viel. Drittens. Aber unser Tun wird nicht bloß uns selbst befriedigen, sondern auch andere. Es wird weder Neid noch Eifersucht geben. Ein jeder wird zu den anderen in derselben Gesellschaft, in denselben Beziehungen stehen, welche die verschiedenen Organe des Geistes und des Körpers zueinander haben. Ein jeder wird seine besondere Verrichtung haben, eine Nutzwirkung, die er besser verrichten kann als irgendein anderer. Wie die Hand einiges besser tun kann als das Auge und das Auge einiges besser als das Ohr und so fort mit jedem Organ des Körpers, so kann ein jedes Mitglied einer Gesellschaft seine eigene Nutzaufgabe besser als irgendein anderes im ganzen Himmel lösen. Das wird es selbst nicht nur mit Freuden tun, sondern alle anderen werden ebenso mit Freuden seinen besonderen Nutzen anerkennen. Welchen Einklang, welche liebevolle Rücksicht muss dies in der Gesellschaft und in dem ganzen Himmel hervorbringen? Stellen Sie sich eine solche Gesellschaft in dieser Welt vor. Jedes Mitglied ist an seinem Platze und freut sich, daran zu sein. Jedes kann etwas tun, was für die ganze Gesellschaft von Nutzen ist, und zwar besser als irgendein anderes, und tut es auch wirklich, und alle erkennen seinen Nutzen mit Freuden an. Welche Einheit und Macht würde eine solche Gesellschaft oder Regierung besitzen, und welches Glück würden alle darin finden, zusammen für ein gemeinschaftliches Ziel zu arbeiten. So wird die Glückseligkeit jeder Gesellschaft im Himmel sein. Ein jeder wird mit seinem Amte zufrieden sein, weil er alle anderen zufriedenstellen wird. Und alle anderen werden damit zufrieden sein, weil der es verwaltet, von seinem Gutes tun beseligt wird und weil kein anderer es so gut verrichten könnte. Während so ein jeder an sich ein ständiges menschliches Wesen ist, ist er zugleich eine Ergänzung für jedes andere Mitglied einer himmlischen Gesellschaft und alle zusammen vereinen sich zu einem ebenmäßigen und vollkommenen Ganzen. Ein jeder dient dem Ganzen und alle dienen jedem Einzelnen. Können Sie, soweit es Sie selbst persönlich betrifft, sich einen anderen Zustand vorstellen, welcher mehr zu vollkommenerem Frieden und Glückseligkeit führen könnte als dieser? In ihrer ganzen Natur ist kein Missklang. In und außer ihnen gibt es keine widerstreitenden Elemente. alle Fähigkeiten des Willens, des Verstandes, der Vernunft und selbst der Sinne befinden sich in vollkommenem Einklang miteinander. Kein Zaudern kann es geben beim Sprechen oder Handeln, keinen Zweifel darüber, wie wir handeln oder was wir sprechen sollen. Unsere Äußerungen werden an keiner Unvollkommenheit leiden. Wir werden die zarteste Schattierung unserer Meinung vollständig auszudrücken vermögen und werden nicht Gefahr laufen, missverstanden zu werden. Hand und Fuß und der ganze geistige Leib werden dem Willen vollständig entsprechen. Jede Fähigkeit, jedes Organ wird sich als eines bewegen und den gewünschten Zweck erreichen. Das wäre eine Ruhe, die diesen Namen verdiente. Nicht die Ruhe der Untätigkeit und des Todes, sondern die Ruhe vor jedem Anstoß, jedem Missklang, jedem Zwang. Eine Ruhe vollkommener Freiheit, harmonischer Tätigkeiten, welche stärkt, anstatt zu erschlaffen. Dies wäre der Friede des Herzens und des Geistes, der Vernunft und des Handelns, die alle ineinander greifen und freudig im Einklang mit allen anderen inneren und äußeren Bewegungen wirken. Viertens. Aber nicht nur werden alle Elemente unseres eigenen Wesens in vollkommenem Einklange miteinander und mit allen Bewohnern des Himmels und mit dem Herrn stehen, sondern es wird sich auch jeder Gegenstand außerhalb und um uns in vollkommener Harmonie mit uns befinden. Es ist uns unmöglich zu begreifen, wie sehr dieser Zustand der Außenwelt unsere Glückseligkeit fördern wird. Aber diese muss weit größer sein, als Worte ausdrücken oder unsere Einbildungskraft es sich vorstellen kann. Um uns und über uns, soweit unser Gesichtskreis reicht, nichts, das uns verletzen, nichts, das uns das Gefühl oder den Gedanken anregen könnte, dass irgendetwas zur Vollendung der Umgebung fehlte. Nicht nur überall Schönheit, daheim und in der Umgebung, sondern gerade die Art von Schönheit, welche für uns am entzückendsten ist, worauf nur immer unsere Augen ruhen mögen, sagen zu können, das passt mir, das kommt meinem Ideal gleich. Und noch weit mehr als dies, nicht nur zufrieden damit zu sein, sondern auch die Bedeutung jedes Dinges zu sehen. Wie wenig wissen wir von dem, was die Außenwelt bedeutet. Die Blume ist lieblich, die Landschaft schön, der Berg erhaben, aber es sind nur unbestimmte und unvollkommene Begriffe, die wir durch sie erhalten. Sie sagen uns nur wenig. Aber im Himmel ist es nicht so. Dort wird alles im Besonderen wie im Allgemeinen unseren Neigungen und Gedanken entsprechen, ja unser Gedanke sein, und wir werden persönliches Interesse daran empfinden. Dort wird dieselbe Harmonie und Einheit der ganzen Außenwelt mit der ganzen Welt des Innern bestehen, wie zwischen den verschiedenen Fähigkeiten unseres Wesens. Stellen Sie sich vor, in einer solchen Welt, in einem solchen Zustand zu leben, wo vollständige Harmonie herrscht, selbst mit Ihrer jetzigen Befähigung für Glückseligkeit, Ihren vom Erdenschleier gedämpften und verdunkelten Sinnen. Könnten Sie mehr verlangen? Und was könnten Sie mehr verlangen? Es kommt Ihren höchsten Begriffen gleich, und Sie können nichts verlangen, was Sie nicht begriffen. Da würde es keinen Mangel an Befriedigung geben, kein vages Sehnen nach einem unerreichten und unerreichbaren Gut. Ihre Neigungen und Gedanken würden in Frieden und vollständigem Grünen ruhen. Fünftens. Aber wenn wir hier stehen bleiben wollen, würden wir eine sehr armselige und unvollkommene Vorstellung von der himmlischen Glückseligkeit haben. Ich habe bisher noch wenig mehr als die Mittel zur Erreichung der Glückseligkeit angegeben. Wir werden uns nicht nur in Betreff der wesentlichen Vorbedingungen der Glückseligkeit in diesem harmonischen und vollkommenen Zustande befinden, sondern es werden auch alle unsere Fähigkeiten eine große und mannigfaltige Vermehrung ihrer Kraft erfahren. Die Sinne werden unbeschreiblich verfeinert, das Gesicht erstaunlich geschärft werden. Zwei Ursachen werden den Glanz aller Farben und die Klarheit, in welcher alle Gegenstände gesehen werden, erhöhen: die ungemein vermehrte Reinheit und Kraft des geistigen Lichtes und eine entsprechende Erhöhung der Empfindung und Fassungskraft des Auges. Das Licht ist so stark, dass unser Sonnenlicht im Vergleiche damit Finsternis ist. Die Atmosphären glühen und funkeln, als ob sie aus Regenbogen und Diamantenstaub zusammengesetzt wären. Es gibt Farben, welche nicht durch das stoffliche Licht gebildet werden können, und jede Farbe ist weit heller, deutlicher, glänzender als die leuchtendste auf Erden. Der Tastsinn des geistigen Körpers ist so fein und scharf und allen Außendingen so vollständig angepasst, dass jede Berührung ausgesuchte Wonne bereitet. Wir werden durch und durch lebendige Empfindung sein. Die nämliche Vollkommenheit wird dem Gehörsinn innewohnen. Dieser Sinn steht zu den Neigungen in näherer Verwandtschaft als irgendein anderer. Es ist dies die Tatsache, welche der Musik ihre Macht verleiht. Wir wissen, dass jede Empfindung sich durch einen besonderen Ton der Stimme ausdrückt. Schmerz stöhnt und wehklagt, ruhige und zarte Gefühle fließen in weichen und einnehmenden Harmonien hervor. Freude ist laut und jubelnd. Manche Töne sind so klagevoll, dass sie uns schneller als irgendwelche Worte zu Tränen rühren. Manche Zustände des Gefühles können in der Tat voller und deutlicher durch Musik als durch Worte ausgedrückt werden. Wenn dies schon hier so ist, wie muss es im Himmel sein, wo die Sinne weit schärfer sind und die ganze Natur zu schönen Harmonien gestimmt ist? Dort gibt es keine Missklänge, noch lernen die Bewohner des Himmels die Musik, wie wir es tun. Sie kommt von selbst. Zu gewissen Zeiten strömen die Empfindungen der Engel in Gesang aus, und dann wird der Gesang zur vollkommenen Verkörperung des Gefühles, und die Ähnlichkeit des Zustandes ist so groß, dass Tausende und Zehntausende in vollständigem Einklang einstimmen. Die verschiedenen Zustände, welche ihn hervorriefen, finden in den verschiedenen Teilen und Bewegungen des Gesanges völligen Ausdruck, und alle vereinigen sich gleich den verschiedenen Saiten zu einer großartigen Harmonie. Alle, die sie hören, verstehen sie und werden von ihr ergriffen. So schwingt jedes Herz in der ganzen Gesellschaft im Einklange, wird entzückt, erhoben und von ihm durchdrungen. Welche Stimmen die Engel haben müssen! Wir haben manche in dieser Welt, die uns mit Entzücken durchschauern. Was müssen solche erst im Himmel sein? Jeder Ton ist klar abgerundet und lieblich, jede Note ist vollkommen, jede hat ihre Bedeutung, eine Bedeutung, die vollständig verstanden wird. Alle Stimmen verschmelzen in vollkommener Harmonie und geben jeder Einzelheit in dem gesungenen Gefühle vollen und wechselnden Ausdruck. Und dann, mit welch feinem Wahrnehmungsvermögen sie diese musikalischen Ausdrücke reiner, unschuldiger und hoher Empfindungen lauschen. Solche Wonnen werden einen Bestandteil der himmlischen Seligkeit bilden. So könnten wir den verschiedenen Genüssen jedes Sinnes eine ganze Abhandlung widmen, wenn wir einfach den allgemeinen Grundsatz in seinen logischen Folgerungen in einigen Einzelheiten verfolgen. Die Ewigkeit wird die Mannigfaltigkeit und Vollkommenheit nicht erschöpfen, sondern vermehren, aber es genügt für unseren gegenwärtigen Zweck zu wissen, dass die Sinne weit schärfer sind, mit weit größerer Genauigkeit arbeiten und allen äußeren Formen in ausgesuchtester Weise angepasst sind. Und alle Formen, Farben, Töne und Eigenschaften der äußeren Gegenstände sind entsprechend vollkommen und deutlich bestimmt. Es ist eine sehr verbreitete Vorstellung, dass alle Dinge in der geistigen Welt, wenn es überhaupt dort Dinge gibt, von vagen und unbestimmten Umrissen, schattenhaft, unwirklich und einbildungshaft seien. Aber dies ist das direkte Gegenteil von der Wahrheit. Sie sind weit wirklicher und deutlicher für jeden Sinn. Jeder Mensch wird persönlicher. Die Linie, welche die Persönlichkeit der Engel bezeichnen, sind weit deutlicher und genauer gezogen, als sie es in dieser Welt sein können. Und diese klare Unterscheidung in Form, in Beruf, in Eigenschaft des Charakters wird eine der Vollkommenheiten des himmlischen Zustandes ausmachen. Während alles in Harmonie zusammenwirkt, wird jeder Bestandteil in der Gesellschaft von jedem anderen deutlicher unterscheidbar werden. Sechstens. Eine weitere Grundursache der himmlischen Glückseligkeit besteht in der Tatsache, dass alle Bewohner in der Gegenwart leben und ganz in dieser aufgehen. Es ist eine sehr verbreitete Meinung, dass eine der großen Quellen der Wonne im Himmel in der Rückschau auf unser früheres Leben in dieser Welt bestehen werde. Allein ein wenig Überlegung wird uns überzeugen, dass darin wenig Vergnügen liegen würde. Verursacht es uns schon hier wenig Vergnügen, auf die Vergangenheit zurückzublicken, warum sollte es dort anders sein? Es würde darin sicherlich ebenso viel Schmerz als Freude liegen. Wir werden dort in den mannigfachen Tätigkeiten und Wonnen der Gegenwart und den neuen und anziehenden Formen der göttlichen Weisheit dermaßen aufgehen, dass wir weder an die Vergangenheit noch an die Zukunft denken werden. Es wird kein Bedauern über das Vergangene geben, und wir werden uns keine Sorgen über die Zukunft machen. Der Herr wird unser Herz somit alles in Anspruch nehmenden Betätigungen und ausgesuchter Freude erfüllen, dass für Erinnerung oder Erwartung kein Raum sein wird. Wir werden uns keine Gedanken über das Morgen machen, sondern gleich den Lilien und den Vögeln wachsen und singen und auf alle möglichen Weisen unsere Wonne mitteilen und unbedingt dem Herrn vertrauen. Kein Stachel aus der Vergangenheit, kein Bedenken über die Zukunft wird uns drücken. Wir werden ewig geschäftig und tätig für andere sein, und während wir und indem wir dies tun, wird uns der Herr ein volles Maß an Gutem verleihen, ein gerütteltes, überlaufendes Maß, sowohl durch andere als unmittelbar von ihm selbst. Und so werden die ewigen Jahre zu einer ewigen Folge von Wonnen werden. Siebtens. Allein, obgleich wir in der Gegenwart leben, werden wir nicht stillstehen bleiben. Das Gesetz der geistigen Entwicklung, das in diesem Leben deutlich festgestellt ist, wird in der geistigen Welt nicht aufgehoben werden. Im Gegenteil, es wird unter günstigeren Bedingungen zur Ausführung kommen. Alle Kräfte des Geistes gewinnen an Stärke und Ausdehnung durch Anwendung. Unsere Neigungen werden durch Übung stärker und reiner. Ebenso die Vernunft und der Verstand. Je mehr du in deinen Geist aufnimmst, desto umfassender wird er. Je mehr du weißt, desto rascher kannst du lernen, desto mehr siehst du, was du noch zu lernen hast. Je mehr du den Kreis deiner Neigungen erweiterst, desto reiner und stärker werden sie. Je mehr du andere liebst, desto größer wird deine Fähigkeit zu lieben, und das Maß des Wachstums ist kein sich verringerndes, sondern ein beschleunigtes. Ein weiser Mensch kann 1000 Dinge leichter lernen als ein Kind ein einziges. Wenn ein Mensch nicht mehr allein auf sich sieht und anderen Gutes zu tun anfängt, dann ist es ihm viel leichter, 2 gute Taten statt einer zu tun. Wenn du deinem Nächsten aus Liebe zu ihm einen Taler gegeben hast, so kannst du ihm einen 2. viel leichter geben als den 1. Man übertrage nun dieses Gesetz auf die geistige Welt. Welches müssen die Folgen davon sein? Sehen Sie nicht, dass das heute geborene Kind über das von den höchsten Engeln gegenwärtig Erreichte hinausgehen kann, ja sogar muss? Sehen Sie nicht, dass keine Grenzen gezogen werden können, welche die wiedergeborene Seele nicht überschreiten könnte? Dass unsere Befähigung für Erkenntnis und Liebe und folglich für Glückseligkeit in Ewigkeit in fortwährend beschleunigter Weise wachsen müssen? Was wird also aus uns werden, wann Millionen von Zeitaltern dahingeschwunden sind? Der Kelch des Lebensglückes, der heute voll ist, wird morgen nur umso mehr in sich fassen. Jede Neigung gebiert eine reinere, höhere und glorreichere Wahrheit, und jede neue Wahrheit bahnt einer köstlicheren, lieblicheren, segensreicheren Neigung den Weg und sofort ewig aufsteigend, ewig sich vollkommnend, ewig dem Herrn sich nähernd. Noch ist nicht offenbar, was wir sein werden, nein, es ist nicht offenbar. Der höchste Engel kann es nicht fassen. O, welche Größe und Herrlichkeit der menschlichen Bestimmung! Als eine notwendige Folge dieser fortwährenden und raschen Ausdehnung und Vollendung unserer Natur wird, wie Sie einsehen können, im Himmel niemand alt. Sie können sehen, dass, was Swedenborg über diesen Gegenstand sagt, wahr sein muss, denn es ist das folgerichtigste Ergebnis von Grundgesetzen, die wir alle in diesem Leben in fortwährender Wirksamkeit sehen und anerkennen. Die, welche im Grundsatz gegenseitiger Liebe wurzeln, sagt er, schreiten im Himmel fortwährend dem Morgen der Jugend zu, und je mehr Tausende von Jahren sie zurückliegen, desto näher kommen sie einem freudevollen und entzückenden Frühlinge und so in Ewigkeit fort mit frischem Zuwachs des Segens, entsprechend ihrem Fortschritt in gegenseitiger Liebe, Barmherzigkeit und Glauben. Die vom weiblichen Geschlechte, welche gebrochen von den Schwächen des Alters aus diesem Leben scheiden, nachdem sie im Glauben an den Herrn, in Liebe gegen ihren Nächsten und in ehelicher Liebe mit ihrem Gatten gelebt haben, schreiten mit der Folge der Zeitalter mehr und mehr der Blüte der Jugend zu und erlangen eine alle Beschreibung übersteigende Schönheit. Denn es ist die Natur der Güte und Liebe, in solchen ihr eigenes Ebenbild zu gestalten, indem die Wonne und Lieblichkeit der Menschenliebe in jedem Zuge des Angesichts ausgedrückt wird, so dass solche die Formen der Liebe selbst werden. Diese Form ausgesuchter Schönheit erfüllt das innerste Leben dessen, der sie sieht, mit Liebe, und durch die Schönheit jener Form werden die Wahrheiten des Glaubens vorgebildet und dadurch wahrnehmbar gemacht. Diejenigen, welche in der Liebe zum Herrn und in Liebheit gegen den Nächsten gelebt haben, werden im anderen Leben solche Formen der Schönheit. Alle Engel sind solche Formen mit einer unendlichen Mannigfaltigkeit, und aus diesen ist der Himmel zusammengesetzt. Im Himmel gibt es kein Greisenalter, kein Siechtum, keine Zeichen des Verfalles. Stellen Sie sich vor, dass ein jedes Antlitz, in das Sie blicken, eine besondere und vollkommene Form einer Liebe ist, so dass diese sich deutlich mannigfach und entsprechend in jedem Zuge abgebildet, in mildem aber strahlendem Glanze aus dem Auge funkelt, auf der Stirne thront, die Wange in Schönheit formt, in Lächeln und lieblichem Ausdruck um die Lippen spielt, in dem Wohlklange der Stimme ausströmt, die ganze Gestalt abrundet und sie in anmutige und sanfte Bewegung versetzt. Und dann stellen Sie sich vor, dass Sie die Fähigkeit besitzen, die Bedeutung jeder Form und Bewegung zu verstehen und von ihr ergriffen zu werden. Eine Erschütterung der Freude würde Sie durchdringen, auch nur einen Blick auf solche Formen der Reinheit und Lieblichkeit zu werfen. Wie groß muss erst die Seligkeit sein, solche Angesichter in Formen überall zu sehen und sich ihnen in allen himmlischen Dienstleistungen frei beizugesellen. Achtens. Ich habe über die Beziehungen der Engel zum Herrn nur wenig gesagt, und ich habe hier weder Zeit noch Raum, mehr zu sagen, als dass sie bei ihm sind, wo er ist. Sie sind eins mit ihm, nicht unmittelbar und sichtbar in seiner Gegenwart, wie manche meinen. Das könnten sie nicht ertragen, aber sie leben in der Sphäre seiner Liebe und im Lichte seiner Weisheit. Sie erblicken ihn in jedem Ding um sich herum. Sie erkennen mit Freuden an, dass alles, was sie besitzen, sein fortwährendes Geschenk, das mannigfache Zeichen seiner Liebe ist. Alle Schönheit der Außendinge, ihre Wohnungen, ihre Kleidung, ihre Nahrung, ihr schönes Geschmeide sind seine Gaben, und sie schätzen sie mehr deshalb, weil sie Zeichen seiner Liebe sind, als um ihrer Schönheit willen. Sie sind Gegenstände, die seine Liebe und väterliche Sorgfalt bezeugen, und sie besitzen das Verständnis ihrer Bedeutung. Ihr Gedanke ist nicht: siehe, was für schöne Sachen ich besitze, sondern: siehe die Freigebigkeit, die Liebe und Weisheit des Herrn. Mein Vater gab mir das alles. So erinnern Sie sich bei allen Ihren Lieblingsdiensten gegeneinander, dass der Bruderengel nur das freiwillige Werkzeug der Güte ist. Der eigentliche Geber ist der Herr. Sie fordern keine Erwiderung der Gunst, die Sie bezeigen. Sie danken vielmehr dem Herrn, dass er Ihnen erlaubt hat, die Austeiler seiner Gnadengaben zu sein, und so sehen Sie in allen Dingen zuerst ihn. Und wenn Sie an ihn denken und Ihr Herz ihm öffnen, so fließt eine neue Woge des Lebens von ihm in Sie ein, welche Sie weiter und Ihr Wesen verfeinert und Sie für noch tiefere und noch ausgesuchtere Wonnen empfänglich macht. Die Anziehung seiner Liebe erlangt eine größere Macht über Sie. Sie werden von ihr gleichsam vollkommen magnetisiert, und er zieht sie sacht und liebreich näher an sein unendliches Herz. Sie fühlen, wie das neue Leben sie durchzittert, und sie sehen es rund um sich in allen lieblichen Formen erblühen. So lebt er in ihnen und sie in ihm, und der Herr und die Engel werden immer vollkommener eins. Das Göttliche des Herrn, die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit machen den Himmel aus, und alle befinden sich im Himmel je nach dem Grade, in welchem sie diese Liebe und Weisheit zu empfangen vermögen. Wir haben dort Freunde, manche, welche in diesen Straßen an unserer Seite wandelten und mit uns zum Gottesdienst gingen. Wir sehen ihr Antlitz hier nicht mehr. Wir haben ihren stofflichen Leib liebend in die Erde gelegt, wo er wieder zu Staub wird. Sie selbst aber sind im Himmel. Ihr Antlitz strahlt von der göttlichen Liebe. Sie haben die Schwächen des greisen Alters von sich geworfen und gehen dem Lenze einer ewigen Jugend entgegen. Dort sind auch unsere Kinder. Schöne, liebliche, unschuldige. Auch sie entfalten sich in jenen weichen, warmen Frühlingslüften und werden Gestalten der göttlichen Liebe und Weisheit. Auch unsere Plätze hier werden bald leer sein. Mögen sie dort nicht auf ewig leer bleiben. Möge der Herr in seiner unendlichen Barmherzigkeit uns allen helfen, hier ein himmlisches Leben zu beginnen, damit wir es dort fortsetzen und Anteil haben an einer unaussprechlichen und immerwährenden Glückseligkeit. Ende.